jetzt bitte Frau Kämmerling.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Herren Ratsvorsitzende, ich möchte an der Stelle auch natürlich betonen, dass es super ist, dass man hier zu einheitlichen Beschlüssen kommt und wir nachher wieder einen einheitlichen und einstimmigen Haushalt verabschieden werden. Und ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf einzelne Details eingehen, sondern einmal nach vorne schauen, weil es ist schon bemerkenswert, wir haben einfach dieses Defizit von 80 Millionen Euro. Und ich glaube, die Herausforderung, die kommt auch erst noch, weil wenn ich mir anschaue, gerade auch im Bereich der Stadtentwicklung, was wir dort noch vor der Brust haben, beispielsweise das Vorreiterkonzept Klimaschutz, was wir beraten, mit über 100 Maßnahmen. Ich finde, da müssen wir uns auch, genauso wie es jetzt in den Haushaltsberatungen erfolgt ist, zusammentun und ganz klare Prioritäten setzen, damit man auch nach außen in der Bevölkerung nicht den Eindruck erweckt, man könne nun alles gleichzeitig und alles zum Besten regeln, natürlich zu ausufernden Kosten, und nichts davon würde letzten Endes funktionieren. Und wir hatten auch in der vergangenen STUA-Sitzung den Vortrag des Vorsitzenden des Masterplanbeirates Klimaschutz, der sehr deutlich gemacht hat, dass die Stadt Osnabrück nicht ihre selbstgesetzten Klimaziele erreichen kann. Und ich glaube, auch das ist eine Hausaufgabe, wirklich zu schauen, wo können wir Prioritäten setzen. Und jetzt möchte ich doch ein Detail nennen. Ich finde es gut, dass der Vorschlag kam, den Fördertopf Osnabrück saniert aufzustocken, weil ich glaube, das ist so eine Priorität, die man setzen kann, wo wir als Stadt wirklich Einfluss haben, voranzukommen in diesem Bereich. Und ein zweites Thema, was mir an der Stelle wichtig ist, das hat jetzt mit dem Bereich Klimaschutz nichts zu tun, da geht es aber um die Lebensqualität in der Stadt. Wir schauen viel auf die Innenstadt, bekommen dort auch oft hohe Fördersummen, beispielsweise für die Sanierung und Aufwertung des Lädenhofs. Allerdings geht es eben auch um die Stadtteile, und deswegen freue ich mich sehr, dass die anderen Fraktionen im Rat der Stadt zugestimmt haben, den kleinen Eberleplatz in Haste aufzuwerten, weil auch das ist ein kleiner Platz im Quartier, der auch teilweise ein sozialer Brennpunkt ist. Und ich glaube, wir müssen auch eben in die Stadtteile gucken, wo wir solche Gelegenheiten haben, dort wirklich was zu tun, was für die Bürger direkt erfahrbar ist, bei allen Diskussionen um Einsparungen und so weiter, die wir haben. Weil nur so erreichen wir es wirklich, die Politikverdrossenheit ein Stück weit zu bekämpfen, indem wir da auch ganz ehrlich sind. Frau Meyer-Leive hat von Realitäten gesprochen, und ich glaube, das ist eben eine Herausforderung, die wir noch viel mehr wahrnehmen müssen. Wir dürfen nicht versprechen, dass wir alles können, und vor allem auch nicht, dass wir alles bezahlen können, sondern wir müssen priorisieren. Und ich glaube, dann kann die Stadt Osnabrück eine gute Entwicklung nehmen für die Zukunft. Danke.
Schönen Dank, Frau Kämmerling. Dann rufe ich jetzt Herrn Henning auf.
Frau Oberbürgermeisterin, Herr Ratsvorsitzender, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, als jemand, der jetzt nicht mehr so tief in die Haushaltsberatung wie in den vergangenen Jahren eingestiegen ist, erlaube ich mir trotzdem mal eine grundsätzliche Bemerkung in meiner Funktion als Personalausschussvorsitzender. Ich möchte mich zunächst mal, das ist teilweise schon angeklungen bei den Fraktionssprechern, die für den Haushalt zuständig waren, ich möchte mich zunächst mal bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung für das vergangene Jahr bedanken, bei denjenigen, die Protokoll geführt haben, bei denjenigen, die sozusagen die Haushaltsberatung begleitet haben, aber ich meine auch ganz generell die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung beim OSB, in den Küchenkräften, bei den Schulen und dergleichen mehr. Ich glaube, dass das ein hartes Jahr war, und ich glaube, dass die Kolleginnen und Kollegen da, die auch oft öffentlicher Kritik ausgesetzt sind, auch von Seiten des Rates, hier einen guten Job gemacht haben. Und deswegen möchte ich an der Stelle einfach mal Danke sagen für die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Wenn ich in den Haushalt gucke, kann man natürlich erstmal erschrecken. 12 Millionen mehr für aktives Personal, bereinigt um die Pensionsrückstellung. 12 Millionen sind aber im Wesentlichen Tarifsteigerungen und natürlich auch 60 neue Stellen roundabout, rund 60 neue Stellen. Ich glaube aber, dass es gut angelegtes Geld ist, angesichts der Leistungen, die diese Stadtverwaltung für die Bürgerinnen und Bürger eben auch erbringen muss. Ein bisschen schmunzeln. Mit Schmunzeln habe ich zur Kenntnis genommen, dass Politik natürlich seine Aufgabe versucht hat, gerecht zu werden, so rum muss ich es formulieren, indem man mal versucht hat, ein paar dieser neuen Stellen sozusagen zurückzuführen auf das notwendige Maß. Es ist vielfach nicht gelungen, weil die Verwaltung ist natürlich auch daran erinnert halt, welche Aufgaben hier von der Stadtverwaltung zu leisten sind und welche Stellen eben auch alle nicht besetzt sind. Und ich nenne da nur mal die Stichworte Fachkräftemangel, Corona-Krise, Ukraine-Krieg. Ich glaube, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung haben da in den letzten Jahren etliches leisten müssen, und dafür nochmal mein Dankeschön. Warum spreche ich das an? Weil wenn man mal als Politiker draußen mit den Bürgerinnen und Bürgern spricht und man draußen sozusagen das Ohr am Bürger und der Bürgerin hat, dann sieht man eine große Unzufriedenheit. Und ich finde, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung so etwas wie Garanten des öffentlichen Dienstes, Garanten von öffentlicher Daseinsfürsorge sind. Dieser Staat funktioniert nur dann, wenn wir einen öffentlichen Dienst haben, der auch funktioniert, wo das Bauamt funktioniert, wo der Bus fährt, wo die Friedhofsverwaltung funktioniert, wo das Ausländeramt funktioniert, wo der Bürgerservice funktioniert. Und leider funktioniert es vielfach eben nicht. Und die Bürgerinnen und Bürger merken das auch und werden dann entsprechend sauer. Und sauer auf staatliche Institutionen bedeutet am Ende, dass dieser Staat auch in Frage gestellt wird. Das heißt, ich bedanke mich deshalb bei den Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes, der Stadtverwaltung, weil ich glaube, dass sie tatsächlich Garanten dieses funktionierenden Gemeinwesens sind, weil die Extremisten von rechts und links eigentlich im Augenblick, das kann man ja Land auf und Land ab sehen, nur ein Interesse haben, diesen Staat kaputt zu reden, diesen Staat kaputt zu machen und dieses demokratische Gemeinwesen, der im Wesentlichen durch den Staat, durch den öffentlichen Dienst auch aufrechterhalten wird, durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, diesen Staat kaputt zu machen. Und das, glaube ich, sollten wir alle als Demokraten hier in dieser Stadt nicht zulassen. Ich glaube, dass wir deswegen gut daran tun, auch den öffentlichen Dienst weiter auszubauen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vernünftig zu bezahlen und diese 12 Millionen dann eben auch mit einem Wohlwollen sozusagen freizugeben. Ich habe mit einem Schmunzeln am letzten Freitag in der Süddeutschen Zeitung von Heribert Prantl einen sehr schönen Kommentar gelesen. Danke für nichts. Die Schuldenbremse ist verfassungsgefährliches Verfassungsrecht. Sie behindert die Daseinsvorsorge und ruiniert die Verfassung der Menschen. Ich will das nicht alles vortragen, was Heribert Prantl da vorgetragen hat, aber sehr nachdenkenswert, sehr lesenswert. Und vor dem Hintergrund dessen, was unser Fraktionskollege Bajus gesagt hat, ist die Schuldenbremse natürlich eine Zukunftsbremse. Und deswegen sollten wir hier alle miteinander nochmal genau darüber nachdenken, wie wir in diesem Rahmenkorsett am Ende arbeiten können. Aber nochmal, ich habe gehört, was meine 3 Minuten rum sind. Mein Redebeitrag sollte eigentlich an die Mitarbeiter der Verwaltung gehen. Vielen Dank für die geleistete Arbeit.
Jetzt kommt Frau Jakobsen.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Angesichts ständig neuer und sich überlappender Krisen und vor allen Dingen angesichts der grausamen Kriege haben die Menschen große Sorgen. Zukunftsängste, psychische Krankheiten, Suchtprobleme greifen massiv um sich. Wir sehen uns mit einer Art der Epidemie von Einsamkeit, Isolation und mangelnder Verbundenheit konfrontiert. Andererseits stehen die sozialen Hilfesysteme unter Stress. Präventive Arbeit tritt angesichts der Belastungen immer mehr in den Hintergrund, weil akute Handlungsbedarfe immer häufiger Vorrang haben müssen. Aber Prävention ist jetzt gerade wichtig, meine Damen und Herren. Eine gute Möglichkeit der Vorsorge besteht darin, Orte und Strukturen zu schaffen, wo das Gefühl von Beheimatetsein entstehen kann, wo Begegnungen stattfinden können und die Menschen sich gegenseitig unterstützen. Das wollen wir mit der Stärkung der Nachbarschaften, Orten des Füreinander-Daseins erreichen. Fachlich wird es beschrieben mit dem sperrigen Begriff Quartiersarbeit. Doch diese nimmt jetzt endlich in unserer Stadt Fahrt auf. Bereits im vergangenen Jahr wurde eine Koordinatorin eingestellt und zusätzlich werden wir mit diesem Haushalt die Arbeit unseres wunderbaren Modellprojektes Nette Quartier finanziell und personell für die Zukunft sichern. Auf diesem Weg wollen wir in den nächsten Jahren weitergehen und diesen präventiven Ansatz auf alle Stadtteile ausweiten. Und, sehr geehrte Damen und Herren, gut entwickelte Stadtteile dienen auch dazu, dass die Menschen sich nicht nur wohlfühlen, sondern auch sicher. Und sicherer sind sie dort auch. Doch manchen Menschen fehlt nicht nur das Gefühl des Beheimatetseins, sie haben schlichtweg kein Zuhause. Eines der gravierendsten sozialpolitischen Probleme dieser Zeit ist die Obdach- und Wohnungslosigkeit, wobei Angst, um die eigene Wohnung zu haben, der Stress mit Wohnungssuche und vor allen Dingen Wohnungslosigkeit auch Ursachen von psychischen und Suchterkrankungen sind. Meine Damen und Herren, in der letzten Ratssitzung sind wir einen großen Schritt vorangegangen und haben das Konzept Wohnungslosigkeit verabschiedet. Auch hier ist Prävention ein vorrangiges Ziel. Und mit diesem Haushalt schaffen wir nun die für die Umsetzung notwendige Koordinierungsstelle, bei der alle Fäden zusammenlaufen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich könnte fortfahren. Ihnen davon berichten, wie wir auf den demografischen Wandel reagieren, indem wir das Angebot des Pflegestützpunktes deutlich ausweiten oder wie wir die Folgen der Kinderarmut durch die Förderung des Vereins Kinder in Not mildern. Doch hierfür reicht jetzt meine Zeit nicht mehr. Sie sehen, wir nehmen die schwierige Haushaltssituation nicht zum Anlass, die soziale Infrastruktur der Stadt zu kürzen. Im Gegenteil. Wir reagieren auf neue Anforderungen, bauen die soziale Infrastruktur aus und sichern die Zukunft unserer Stadt. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Frau Jakobsen. Dann habe ich als nächstes Herrn Haskamp.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Wir sprechen heute über den Haushalt 2024, den es zu verabschieden gilt. Dazu gehört auch die jährliche Schätzung unserer Gewerbesteuereinnahmen, die im vergangenen Jahr wiederholt die Prognosen des Kämmerers übertroffen haben. Zur Qualität solcher Fehleinschätzungen möchte ich nur sagen, dass sie auf Dauer ärgerlich sind, weil sie die Planung von Investitionen erschweren und den Wirtschaftsstandort Osnabrück schon im Vorfeld in ein schlechtes Licht rücken. Der gerade erschienene Haushaltsmonitor 2023 für die Innenstadt zeigt für das letzte Jahr weiter sinkende Umsätze bei stabiler Kaufkraft. Warum ist das so? Offenbar ist die Innenstadt für viele Bürgerinnen und Bürger unattraktiv geworden. Man kauft außerhalb der Innenstadt ein. Hier müssen wir ansetzen. Wir müssen unsere Innenstadt vor allen Dingen sauberer und grüner machen. Verkehre verflüssigen, gerade Tempo 30 auf den Hauptachsen bewirken das Gegenteil, wie auch die umweltadaptive Ampelsteuerung bremsend wirkt. Unsere Nachbarstädte machen es vor. Sie haben ihre Innenstädte bereits aufgehübscht. Osnabrück braucht dafür zu lange. Investoren und sichtbare Baufortschritte sind wichtig für unsere Stadt und für unsere Bürger. In Zeiten explodierender Baupreise, Kaufkraftabfluss in die Nachbarstädte und zunehmender Internetkäufe müssen sie umworben werden. Hier wirken die Rahmenbedingungen für die Baulandentwicklung und die Kostenbeteiligung dritter Investitionen in die soziale Infrastruktur abschreckend. Mehr Regulierung von städtischer Seite und Druck auf Grundstückseigentümer, unbebaute Grundstücke zu verkaufen, können nicht in unserem Interesse sein und verzerrt den Markt. Wir wollen Osnabrück sowohl für private Grundstückseigentümer als auch für die Ansiedlung neuer Unternehmen attraktiver machen. Es ist Aufgabe der Stadt, aus ihren Einnahmen zum Beispiel den Bau von Kindergärten zu finanzieren. Eine zwangsweise Beteiligung Dritter an dieser Infrastruktur lehnen wir daher strikt ab, da die Attraktivität des Standortes Osnabrück schwächt und die in den letzten Jahren gestiegenen Baukosten weiter in die Höhe treibt. Partikularinteressen, meine Damen und Herren, müssen hinten anstehen. Das sage ich ganz bewusst. Am vergangenen Donnerstag wurde im Stadtentwicklungsausschuss eine Entscheidung getroffen, die nicht für einzelne Mitglieder des Bürgervereins Hellorn oder für eine nachbarschaftliche Bürgerinitiative von Bedeutung sind. Die SPD-Grüne Volt-Mehrheitsgruppe hat mit einem überraschenden und vorher nicht angekündigten Änderungsantrag eine Investition von 20 Millionen Euro und die Bemühung eines Baumarktes, der sich seit über vier Jahren in Osnabrück ansiedeln möchte, zunichte gemacht. Der Globus Baumarkt hätte allen Osnabrückerinnen und Bürgern als attraktiver Nahversorger und Leuchtturm wie IKEA gedient und weitere regionale Nachfrage bedient. Wenn ich das als Investor sehen würde, würde ich mir zweimal überlegen, ob ich in Osnabrück investiere. Deshalb möchten wir betonen, dass wir stolz und dankbar für jeden Investor sind, der Osnabrück in seiner weiteren Entwicklung unterstützt und seine Attraktivität positiv beeinflussen möchte. Hier hoffen wir in Zukunft auf verlässliche Signale aus der Politik im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger. Ich möchte meine Rede mit etwas Positivem beenden. Wir als FDP-UWG-Gruppe in Osnabrück erreicht haben. Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Die Abschaffung war längst überfällig und wir haben sie seit Jahren gefordert, meine Damen und Herren. Anlieger zur Kasse zu bitten, obwohl nicht nur sie die Straße nutzen, ist einfach ungerecht. Gut, dass auch die Mehrheitsgruppe dies eingesehen hat. Der Beschluss zur Abschaffung der Straps ist ein wichtiger Meilenstein mit großer Bedeutung für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker. Wir als UWG-Gruppe hoffen auf weitere Meilensteine im nächsten Jahr. Dankeschön.
Besten Dank. Kommt jetzt Frau Neumann.
Na gut, ich dachte erst wäre anders. Aber egal. Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kultur ist zumeist optional, weil keine gesetzliche Aufgabe. Und somit kommt auch Kultur bei Kürzungen zuerst ins Auge, weil man das da eben etwas leichter handhaben kann. Kultur ist aber wohl ein wichtiges Bildungsgut und unverzichtbarer Beitrag zur Sicherung der Demokratie und ein Element zur Gesunderhaltung durch die Lebensfreude der Menschen, die Kultur erleben. Ein Faktor, der gerade in schwierigen Zeiten, denke ich, nicht zu vernachlässigen ist. In Osnabrück sind die Mittel des Kulturhaushaltes seit Jahren nicht prozentual im Vergleich zum Gesamthaushalt gestiegen, nein, sie haben abgenommen. Nach schwierigen Corona-Jahren, in denen es darum ging, die Kulturszene überhaupt überleben zu lassen, zwingt uns dieses nächste Haushaltsjahr auch dazu, ein weiteres Jahr Einschränkungen zu akzeptieren. Aber wir nehmen diese Herausforderungen wieder an. Kleine und große Kulturangebote in unserer Stadt wollen wir zukunftssicher machen. Dabei alle Kulturinstitutionen und Kulturmacher gleichermaßen im Blick zu haben, ist unser ganz besonderes Anliegen. Denn unterschiedliche Menschen in unserer Stadt brauchen auch unterschiedliche Angebote. Theater zum Beispiel haben wir gesichert mit einem 3-Jahres-Vertrag. Allerdings trägt Theater auch zur Konsolidierung des Haushalts bei mit 500.000. Wichtig war uns insbesondere als CDU, dass wir die ehrenamtlichen Kulturträger unterstützen, genau wie in der Bildung und im Sozialen. So sind wir dankbar, dass das Osnabrücker Schulmuseum weiterleben kann in neuen Räumen der Altstadt. Die Zukunft ist somit gesichert. Damit kann eine Bewerbung zum außerschulischen Lernstandort und auch Anfragen bei weiteren Drittmittelgebern gestellt werden können. So, persönlicher Dank in dieser Hinsicht an alle Kolleginnen und Kollegen, dass wir mit diesem Beschluss die 26-jährige ehrenamtliche Arbeit in Osnabrück für Osnabrücker erhalten. Osnabrück braucht Kultur, ist unverzichtbar für die touristischen Angebote. Große Umwegrentabilität wird dadurch erzielt. Denken Sie daran. Maiwoche, Weihnachtsmarkt, Open Air, Besuch im Theater, Kulturnacht. Wie viele Menschen kommen nach Osnabrück von nah und fern? Das müssen wir weiter erhalten. Dieser Haushalt sichert alle bereits in Osnabrück verankerten Kulturschaffenden, wenngleich sich alle 2024 auch wieder einschränken müssen. Bis auf einige wenige, die erheblich mehr Zuschüsse und Entwicklungsmöglichkeiten bekommen, zum Beispiel Figurentheater und Kunsthalle. Aber Einschränkungen kann auch heißen, sich auf das Wichtigste besinnen, kreativ werden und verstärkt nach Unterstützung und auch nach Ehrenamtlichkeit suchen. Danke an die Kolleginnen und Kollegen hier im Rat, dass nach intensiven Gesprächen wir gemeinsam die Kulturszene in Osnabrück im nächsten Haushaltsjahr sichern können und wollen, dass hier keine ideologische Brechstange durch Mehrheiten zum Zuge kommt. Die Herausforderungen
kommen Sie bitte zum Schluss.
Allerdings in unüberschaubaren Zeiten erhalten. Neubaudepot, Probebühne ist ein wichtiger Faktor. Das besondere Theater, ehrenamtlich betrieben, muss überleben. Danke für die Umsichtigkeit. Ich hoffe, diese Gespräche kommen genauso umsichtig weiter im nächsten Jahr zum Zuge, dass wir solche Projekte wie die Probebühne weiter erhalten können. Vielen Dank.
Jetzt habe ich Herrn Schlatermund und dann Herrn Mayer.
Ja, schönen Dank. Herr Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, ich schließe mich auch gleich meiner geschätzten Kollegin Neumann an und beziehe mich auf die von ihr schon angesprochene gute Zusammenarbeit, die ich auf die gesamte Verwaltung und Politik aber auch ausweiten möchte. Insbesondere im Kulturausschuss haben wir, glaube ich, im vergangenen Jahr sehr gut zusammengearbeitet und auch bei den Beratungen versucht, Kompromisse zu finden. 3 Aspekte möchte ich herausheben. Zum einen haben wir in der letzten Ratssitzung das Museum Industriekultur mit einem 25%-Anteil sozusagen unter unsere Fittiche genommen. Das setzt natürlich auch Verpflichtungen voraus für Mehrbedarfe. Und auch da haben wir, glaube ich, gute Kompromisse gefunden. Zum Zweiten denke ich an das kommunale Theater. Frau Neumann hat es gerade angesprochen. Es nimmt zwar den höchsten Anteil an Kulturmitteln in Anspruch, aber wir wissen alle, es ist uns sehr viel wert. Und es ist auch ein Theater, was einen enorm guten Lauf zurzeit hat. Drittens möchte ich die Förderung der freien Träger hervorheben. Sie sind uns besonders wichtig. spiegeln sie doch die Vielfalt der Kulturlandschaft in dieser Stadt für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker dar. Kulturelle Teilhabe ist ein Daseinsbeitrag und kulturelle Vorsorge drückt auch Stärke einer Stadt aus. Aber, und das ist gerade auch schon angesprochen worden, wir haben 2011 einen Anteil von 22,6 Millionen am ordentlichen Ergebnis für den Kulturbereich ausgegeben. Das waren 6,22%. 10 Jahre später, also 2021, waren es bei 29,08 Millionen nur noch 5,15%. Und für 2024 haben wir jetzt einen Anteil von bei 31,6 Millionen von 4,26. Das heißt, in Zahlen wachsen wir zwar, aber im prozentualen Anteil geht es zurück. Und ich halte dieses für eine bedenkliche Situation, wenn man das mal vergleicht, wie wir vor 13 Jahren gestanden haben. Kultur, das ist eben auch gesagt worden, ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor auf dem Weg, das Wort fiel eben auch gerade, zur Umwegerentabilität. Nichts anderes heißt das, als dass die Wirtschaft natürlich daran partizipiert, wenn wir hier Kulturveranstaltungen haben. Ich denke an Kultur, an Gastronomie, Hotellerie etc. Für die weitere Entwicklung, wir wissen, dass wir Mittel generieren müssen, und für die Stabilisierung im Kultursektor, kann ich jetzt schon mal ankündigen, wird die SPD-Fraktion im kommenden Jahr Vorschläge für eine abgabenorientierte zusätzliche Finanzierung von 1 bis 1,5 Millionen Euro vorlegen, ohne dabei, das ist mir wichtig zu betonen, die Osnabrückerinnen und Osnabrücker weiter zu belasten. Insofern freue ich mich schon auf konstruktive Diskussionen, wenn wir mit unserem Vorschlag kommen. Vielen Dank.
Herr Mayer, bitte.
Ja, Herr Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, zu Beginn meiner Redezeit möchte ich noch mal kurz auf das beliebte Thema Baustellen eingehen. Hier wird ja der Eindruck vermittelt, das könnte man alles anders machen und das würde das Wachstum und die Attraktivität der Stadt gefährden. Ja, Baustellen nerven natürlich. Ja, sie sind dreckig, sie sind laut, sie verursachen Umwege und man steht im Stau. Aber wer hier den Eindruck erwecken will, es geht ohne, der müsste mal den Beweis antreten, ja, dass es ohne geht. Wie sollen die Fahrbahnen saniert werden? Wie wollen wir Radverkehrsinfrastruktur schaffen? Wie wollen wir Abwasser- und Wasserleitungen sanieren? Wie wollen wir Glasfaser verlegen, demnächst Wärmenetze verlegen, wenn nicht mit Baustellen? Seien wir doch froh, dass wir in der Lage sind, diese Dinge in dieser Stadt umzusetzen. Zeigen Sie mir die Stadt, die keine Baustellen hat. Und eine solche Stadt und eine solche Kommune würde ihre Infrastruktur ja auf Verschleiß fahren. Das ist doch das Schlimmste, was passieren kann. Und was dabei rauskommt, können wir am Zustand der Brücken in der Republik beobachten. Ich wollte aber eigentlich zu einer anderen Frage hier sprechen und bemühe mich, das in den restlichen 2 Minuten noch hinzukriegen. Heute, wenn wir über den Haushalt 2024 der Stadt Osnabrück reden, wird in Dubai bei der Weltklimakonferenz beraten. Ich habe mal 2 Zitate rausgesucht, der Klimaforscher Niklas Höhne gegenüber Tagesschau. Der Fortschritt ist im Prinzip viel zu langsam. Ich habe das Gefühl, viele denken noch mit kleinen Schritten kriegen wir das hin. Das ist aber nicht der Fall. Wir sind in einem wirklichen Notfall und wir müssen ambitionierte Dinge tun, die Notbremse ziehen und das Unmögliche möglich machen. Ottmar Edenhofer, Präsident des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung gegenüber dem ZDF. Ich glaube, die Zeit der leeren Versprechungen, die muss jetzt zu Ende gehen. Diese Anforderungen an die Verhandlungen in Dubai gelten letztlich auch für die Stadt Osnabrück. Und der Vorsitzende des Masterplanbeirats, Professor Dr. Große Ophoff, hat uns schon im letzten Jahr aufgefordert, die globale Krise endlich auch als Krise in der Stadt zu erkennen und das Handeln daran auszurichten. Wird dieser Haushalt 2024 diesem gerecht? Ich fürchte, das können wir hier nicht mehr im klaren Ja beantworten. Aber wir haben mit den Haushaltsberatungen über die Vorschläge der Verwaltung hinaus weitere Mittel zur Verfügung gestellt, die den 3 großen Herausforderungen entsprechen. Der Fördertopf Osnabrück saniert ist angesprochen. Da geht es darum, effizienter zu werden, Energie zu sparen. Wir haben die Ansätze für Radwege und Fahrradparken in Wohngebieten erhöht. Und, lieber Marius Keite, wir haben auch tatsächlich jetzt das Personal in der Verwaltung, um es umsetzen zu können. Deswegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Damit wollen wir raus aus Verbrennen von Öl und Gas. Die Verwaltung hat vorgeschlagen, PV auf Kitas zu fördern. Vielen Dank dafür. Gut und richtig. Das ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Und Grün statt Grau mit dem Sonderprogramm Fledder wird gefördert. Das ist dann leider auch die notwendige Klimafolgenanpassung. Und selbstverständlich werden wir als Kommune die Probleme nicht alleine bewältigen. Wir brauchen das private Kapital und wir brauchen die Hilfe von Bund und Land in den Förderprogrammen. Die Bereitstellung finanzieller Mittel ist nicht alleine ausreichend. Wir brauchen auch nicht immer nur mehr, sondern wir müssen häufig auch über ein anders nachdenken. Und dafür müssen wir auch anders denken und planen. Wir haben Stellen besetzen können im Städtebau, in der Verkehrsplanung, beim Klimaschutz. Diese jungen Kolleginnen und Kollegen wollen zusammen mit den anderen etwas für diese Stadt erreichen, wollen die Zukunft der Stadt gestalten. Mit diesem Haushalt,
Herr Mayer.
Mit diesem Haushalt stärken wir diesen Mitarbeiter den Rücken und sagen, ja, Osnabrück klimaneutral, der Ratentscheid und viele andere Beschlüsse, die wir in diesem Rat gefasst haben, sind eben keine leeren Versprechungen, sondern setzen das um. Ich glaube, gemeinsam mit den Osnabrückern und Osnabrückern können wir das und schaffen wir das. Und dafür ist auch der gemeinsame Haushaltsbeschluss hier heute ein Zeichen. Vielen Dank.
Herr Schwab.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren. Zunächst vorab aus meiner Rolle als Vorsitzender des Finanzausschusses möchte ich nochmal der Verwaltung ganz herzlich danken. Es ist das eine, Kompromisse zu schließen, zu diskutieren und Verhandlungen zu führen. Das andere ist, das Ganze auch zu protokollieren, zu dokumentieren und eine lesbare Vorlage zu gießen. Das hat das Team um Herrn Hensler geschafft. Herzlichen Dank dafür. Insbesondere in diesem Jahr Herr Gerswilken, der das in Vertretung für Herrn Schäfer übernommen hat. Als zweites möchte ich mich bedanken nochmal bei der Mehrheitsgruppe. Ich glaube, das ist der Name bringt es ja mit. Ne? Sie hätten den Haushalt auch alleine durchdrücken können. Aber ich habe wahrgenommen, dass Sie auch Interesse daran hatten, dass wir es gemeinsam tragen. Und ich glaube, da sind wir zu guten Lösungen gekommen. Allerdings liegt es, glaube ich, nicht nur daran, dass wir so konstruktiv zusammengearbeitet haben, dass wir diesen Haushalt so, ja, ich sind wir harmonisch zusammenbekommen haben, sondern auch an der herausfordernden Situation. Wir haben ein herausragend negatives Ergebnis in diesem Jahr. Und ich glaube, da ist es uns gelungen, uns zusammenzuraufen. Und das ist eben auch ein Grund dafür, dass eben die Beratungen so konstruktiv gelaufen sind. Die mittelfristige Finanzplanung sieht aber auch in den kommenden Jahren Defizite vor. Und hier müssen wir aufpassen, dass daraus kein strukturelles Defizit wird. Und hier sehe ich zwei Ansatzpunkte, die wir im nächsten Jahr einmal angehen müssen. Das eine, das klang hier auch schon bei Frau Kämmerling an, das ist das Thema Priorisieren. Und da geht es eben nicht darum, dass wir Kultur gegenüber Bildung ausspielen oder Spitzensport gegenüber Breitensport überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir in den einzelnen Bereichen, im Bereich Kultur, im Bereich Bildung, uns einmal die Frage stellen, was ist uns persönlich wirklich wichtig, was sind unsere Leuchttürme, die müssen wir zum Strahlen bringen und auf der anderen Seite auch ganz ehrlich sagen, was können wir uns nicht mehr leisten, beziehungsweise was brauchen wir vielleicht auch gar nicht mehr, wenn wir mal wirklich durchgehen und evaluieren, was wir eigentlich alles für Projekte am Laufen haben. Der zweite Punkt, den ich habe, ist das ganze Thema Strukturen und Aufgaben innerhalb der Stadtverwaltung. Ich glaube, dass wir an vielen Stellen noch effizienter werden können. Das hat Herr Hagedorn heute auch schon mal angesprochen. Und da liegt es auch an uns, am Rat, dass wir vielleicht mal selbst versuchen zu evaluieren und zu schauen, wo gibt es eigentlich Aufgaben, die gerade vielleicht in verschiedenen Fachbereichen gleichzeitig durchgeführt werden oder in verschiedenen Einrichtungen. Mal als konkretes Beispiel weiß ich, dass es verschiedene Kultureinrichtungen gibt, die jeder eine eigene Stelle für Öffentlichkeitsarbeit haben. Ich glaube, wir müssen solche Punkte identifizieren und dann schaffen wir es tatsächlich, die Verwaltung effizienter zu gestalten. Und da sollten wir uns gemeinsam im nächsten Jahr dran setzen. Die Verwaltung, insbesondere die Frau Oberbürgermeisterin, ist schon dabei. Das weiß ich. Auch sie sucht nach Lösungen. Und ich glaube, wir müssen jetzt versuchen, gemeinsam sie hier zu unterstützen. Und wie gesagt, wenn das genauso konstruktiv und harmonisch läuft wie bei den Haushaltsberatungen, bin ich mir sicher, dass wir dort einiges finden werden, wo wir die Stadt besser machen können. Vielen Dank.
Schönen Dank, Herr Schwab. Dann nehmen wir als nächstes Frau Strangmann.
Frau Oberbürgermeisterin, Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vorbei sind die Zeiten, in denen eine Kommune bloß die physische Struktur der Schulen bereitzustellen hatte. Klassenzimmer, Schulgebäude, Pausenplätze. Angesichts des tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels hat sich diese Aufgabe heute grundlegend erweitert. Unsere Stadt steht heute vor der Herausforderung, Bildung als einen dynamischen und umfassenden Prozess zu gestalten, der weit über den vielleicht früher noch gewohnten Rahmen hinausgeht. In dieser Transformation spielt der städtische Haushalt natürlich eine entscheidende Rolle. Lassen Sie mich mit der wichtigsten bildungspolitischen Botschaft beginnen, die vom Haushalt 2024 ausgeht. Es wird keine Einsparungen im Bildungsbereich geben. Im Gegenteil, Wir investieren weiter in den Erhalt und Ausbau unserer Schulen. Bildung ist und bleibt der Schlüssel zu individuellem Erfolg und für die gesellschaftliche Entwicklung. Wir stellen damit sicher, dass jede Schülerin und jeder Schüler die bestmögliche Bildung erhalten kann. Und das ist umso wichtiger, dass wir alle wissen, dass gerade in Deutschland der familiäre Hintergrund so auch eine entscheidende Rolle spielt. Und deswegen ist unsere Neuausrichtung in den enormen Investitionen auch in dem Ganztagsschulausbaubetrieb. Alleine für die Umwandlung der Grundschulen zu offenen Ganztagsschulen investieren wir über 40 Millionen Euro. Bildung endet nicht mit dem Läuten der Schulglocke. Durch den Ausbau des Ganztagsbetriebs schaffen wir Raum für vertiefendes Lernen, kreative Entfaltung und soziale Interaktion. Ein wichtiger Schritt, um den Anforderungen einer sich wandelnden Welt gerecht zu werden. Diese Erweiterung des Bildungsangebots bringt natürlich auch weitere Veränderungen mit sich. So verstärken wir unter anderem die personelle Ausstattung in der Fachverwaltung, aber auch in den Sekretariaten, um sicherzustellen, dass administrative Prozesse reibungslos laufen und die Schulen im Sinne aller gut funktionieren. Die Qualität der Verpflegung spielt ebenfalls eine Schlüsselrolle in diesem Gesamtkonzept. Daher verstärken wir das Team, um die Mensaqualität zu verbessern und sicherzustellen, dass gesunde Ernährung ein integraler Bestandteil des Schullebens bleibt. An dieser Stelle ist es mir wichtig zu betonen, dass die im Rahmen der Haushaltsberatungen getroffenen Entscheidungen von einer großen Ratsmehrheit getroffen werden. Wir haben uns geeinigt, dass es entgegen der Vorschläge der Verwaltung keine Streichungen bei den freien Trägern geben wird. Denn diese leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, Demokratie und soziales Miteinander in unseren Schulen zu fördern. Sehr geehrte Damen und Herren, die für die nächsten Jahre geplanten Maßnahmen sind keine bloßen Ausgaben, sondern Investitionen für unsere Schulen und für die Zukunft unserer Stadt. Ich glaube, es ist ein guter Abschluss. Dankeschön.
So, dann nehme ich jetzt Herrn Alfering, dann kommt Frau Schiller.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Verabschiedung des Haushalts der Stadt Osnabrück ist für mich etwas ganz Besonderes, eine angenehme Besonderheit. Denn dass die Osnabrücker Kommunalpolitik den Haushalt der Stadt Osnabrück in der Regel zwar sehr kontrovers diskutiert und in einzelnen Positionen auch unterschiedlich bewertet, ist das eine. Doch dass am Ende ein gemeinsamer Haushalt verabschiedet wird, ist das andere. Dies ist nicht selbstverständlich und deshalb danke ich Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, für diese langjährige Praxis. Ich möchte auch der Finanzverwaltung danken und hier stellvertretend all denjenigen, die an den Haushaltsverhandlungen beteiligt waren, insbesondere natürlich auch unserem Finanzvorstand Thomas Philipp, der heute nicht hier sein kann. Dieser Dank gilt natürlich auch der übrigen Verwaltung, deren Ideen und Projekte sich im Haushalt wiederfinden. Als Fachsprecher für Stadtentwicklungspolitik der SPD-Fraktion freue ich mich besonders darüber, dass wir mit unserem Haushaltsentwurf den Fachbereich Städtebau gut ausstatten. Dies tun wir zum Beispiel dadurch, dass wir die Grundlage für eine ausreichende Personaldecke im Fachbereich schaffen. Wir alle wissen, dass Bauanträge und städtebauliche Planungen in unserer Stadt nur dann schneller bearbeitet werden können, wenn wir auch ausreichend fachkundige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der städtischen Bauverwaltung beschäftigen. Dies garantieren wir mit unserem Haushaltsentwurf und dem dazugehörigen Stellenplan. Genügend Geld für ausreichend Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, ist eine Daueraufgabe. Bereits in meiner letzten Haushaltsrede vor einem Jahr zum Haushalt 23 hatte ich darauf hingewiesen und erste Erfolge zeigen sich. So hatten wir in der letzten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am vergangenen Donnerstag als Ausschussmitglieder die Freude, gleich 6 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fachbereich Städtebau begrüßen zu dürfen. Diese engagierten neuen Mitarbeiter und Mitglieder der Verwaltung werden dringend gebraucht, um die Entwicklung unserer Stadt voranzutreiben. Neben prominenten Entwicklungsbereichen wie dem Lokviertel auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs oder dem Magnum-Gelände im Schinkel stehen viele andere, teils weniger bekannte Projekte an. Allein im Bereich der Bauleitplanung gibt es mehr als 70 einzelne Planbereiche, die derzeit betreut und bearbeitet werden müssen. Jeder neue Mitarbeiter und jede neue Mitarbeiterin, die hier unterstützen kann, ermöglicht es, Prozesse zu beschleunigen und Investitionen in die Zukunft Osnabrücks zu realisieren. Denn wir haben viel zu tun. Wir müssen angesichts knapper Flächen im Stadtgebiet den Paradigmenwechsel weg vom Bauen in der Fläche und hin zu einer vertikalen Verdichtung schaffen. Vor diesem Hintergrund freue ich mich, dass beispielsweise am Berliner Platz Planungen für hochgeschossige bauliche Projekte vorangetrieben werden. Und wir müssen die Neugestaltung unserer Stadt hin zu einem Ort mit noch mehr Lebensqualität vorantreiben. Der Neumarkt ist das wohl augenscheinlichste Projekt in dieser Kategorie, aber auch der Lädenhof oder der Pastor-Kavel-Platz im Schinkel oder der Eberle-Platz in Haste sollen hier genannt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der vorliegende Haushaltsentwurf ermöglicht all dies. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, diesen Haushalt heute mit der Mehrheit von Ihnen, leider nicht mit allen, aber mit der Mehrheit von Ihnen, beschließen zu können. Vielen Dank.
Schönen Dank, Herr Alfering. Dann kommt jetzt Frau Schiller und dann nachher Mirke.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Zunächst einmal möchte ich mich natürlich dem Dank an Florian Schwab anschließen, der die Sitzung hervorragend moderiert hat. Aber ich möchte auch all den Kolleginnen und Kollegen, die an den Sitzungen teilgenommen haben, danken. Denn obwohl wir viele Stunden da zusammengesessen haben, war es doch immer ein sehr gutes und konstruktives Miteinander gewesen. Und nicht zuletzt möchte ich natürlich auch der Verwaltung danken, die uns da gut zugearbeitet hat und uns unterstützt hat, sodass wir die Beratungen auch hervorragend durchführen konnten. So, und jetzt zu einem anderen Bereich, der in der einen oder anderen Rede schon etwas angeklungen ist, und zwar zum Bereich Investitionen im Immobiliensegment. Wir werden gleich die Umwandlung von 6 Grundschulen in Ganztagsschulen beschließen. Da könnte natürlich der ein oder andere fragen, was hat das damit zu tun? Ja, sehr viel, denn die Grundschulen brauchen ja nicht nur ein Konzept, sondern sie brauchen auch die Räumlichkeiten. Sie brauchen Mensen und Unterbringung für die Kinder, für den Ganztagsbereich, damit der auch entsprechend umgesetzt werden kann. Und alleine dafür stehen im Immobilienbereich 8 Millionen Euro im nächsten Jahr zur Verfügung, um die Schulen dort zu ertüchtigen. Aber in dem Wirtschaftsplan steht noch mehr. Er umfasst ungefähr 40 Millionen an Investitionen und davon gehen alleine über 30 Millionen in den Bereich der Schulen. Da sind außer eben den gerade genannten Grundschulen auch noch die Oberschulen, die wir ausbauen. Und natürlich sowas wie die Sporthalle an der Rosenplatzschule oder die Sanierung an den verschiedenen anderen Standorten. Wir investieren viel in diesen Bereich und das ist auch richtig so, denn schließlich sollen unsere Kinder ein gutes Lernumfeld bekommen. Deshalb sind die Gelder dort sehr gut angelegt. Und auch in den kommenden Jahren haben wir noch weitere große Merkposten. Ich nenne da nur das Förderschulzentrum als Ersatz für die abgängige Montessori- und die Anne-Frank-Schule. Und wie auch schon von unserem Fraktionsvorsitzenden erwähnt, die Sanierung der Berufsschulen, die wir nun auch endlich anstoßen werden. Denn auch da sollen die Schüler ein vernünftiges Lernumfeld bekommen. Aber natürlich gibt es auch noch andere Bereiche, in denen wir investieren, also nicht nur in den Schulen. Da sieht man ja, man hat noch etwas um. Das wurde gerade auch schon von Frau Neumann gesagt, wir haben da noch das Probenzentrum am Limberg auf der Agenda und das Depot für unsere Museen und natürlich auch die Sanierung, gerade die energetischen Sanierungen in unseren ganzen Bestandsimmobilien, die dringend fortgeführt werden muss, damit wir dort auch unsere Ziele erreichen. Aber wir müssen uns natürlich auch in den nächsten Jahren darauf gefasst machen, dass die Entwicklung der Zinsen und auch das Thema Fachkräftemangel uns nicht unbedingt in die Karten spielen wird. Und dass vielleicht der ein oder andere Wunsch, den wir Ratsmitglieder haben, nicht oder nicht so, wie wir es uns wünschen, umgesetzt werden kann. Aber ich glaube, das ist jetzt ein Thema für die kommenden Haushaltsberatungen. Für heute würde ich sagen, sind wir, wie man so schön sagt, damit durch. Vielen Dank.
Danke sehr. Dann Herr Mirke, bitte.
Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, Als Gruppe FDP-UWG ist es uns ein Anliegen, die Aspekte hervorzuheben, die den Kern unserer Gemeinschaft ausmachen. Einen möchte ich heute besonders hervorheben. Das ist das Ehrenamt. Heute passenderweise am Tag des Ehrenamtes. Wir haben uns als FDP-UWG-Gruppe dazu entschieden, die beantragten Mehrbedarfe von kulturellen und sozialen Einrichtungen mitzutragen, auch wenn wir in den interfraktionalen Haushaltsgesprächen anderer Meinung waren, aufgrund des voraussichtlichen hohen Defizits von fast 80 Millionen. Und das ist, denke ich mir, in der Höhe des Ganzen nicht unerheblich. Denn es ist unbestritten, dass ohne die freien Träger den unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz unserer Bürgerinnen und Bürger, die vielfältigen Aktivitäten und Projekte in unserer Stadt nicht möglich wären. Ob im Sport, in sozialen Einrichtungen oder kulturellen Initiativen, das Ehrenamt bildet das Rückgrat unseres lebendigen Gemeinwesens. Deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Engagement nicht nur wertschätzen, sondern auch unterstützen und fördern. Das muss sich in unserem Haushalt widerspiegeln. Unsere Freiwilligenagentur bietet wichtige Beratung und Unterstützung für Menschen, die sich engagieren wollen. Mit verschiedenen Projekten und Programmen, einschließlich Fortbildung und finanzieller Förderung, stärken wir die Basis für bürgerschaftliches Engagement in Osnabrück. Ohne das Ehrenamt wären die Bereiche Kultur und Soziales nicht möglich. Diese beiden Säulen tragen maßgeblich dazu bei, dass Osnabrück nicht nur eine Stadt, sondern auch eine Heimat für alle ist. Kulturelle Veranstaltungen bereichern unser Leben, stiften Identität und fördern den interkulturellen Austausch. Deshalb ist es wichtig, in die Förderung kultureller Projekte zu investieren, um die kulturelle Vielfalt unserer Stadt zu erhalten und weiter auszubauen. Jetzt werde ich aber von meinem vorbereiteten Redebeitrag abweichen, denn es ist so, dass dort, ja, Klatschmann, es ist so, dass nämlich unter anderem auch von Herrn Hagedorn gesagt wurde, was hat die FDP-UWG-Gruppe denn als Vorschläge gemacht. Man muss auch in die Vergangenheit gucken können und auch dürfen, um festzustellen, welche Fehler sind gemacht worden, die unseren Haushalt 2024, 2025 belassen. Und wenn ich weiß, dass die OBG 5 Millionen Spritze dafür braucht, für einen Investitionsankauf von Grundstücken, die letztendlich ein Millionengrab gewesen ist, dann ist das traurig genug, was damals die CDU-SPD daraus gemacht hat. Und wenn keine Bereitschaft zum Sparen da ist, denn das ist letztendlich der Haushalt. Man hat sich gegenseitig geloopdäubelt und hat gesagt, wir würden streiken, aber bei 80 Millionen, worauf will man denn warten? Will man denn warten, dass die Gewerbesteuer im nächsten Jahr steigen werden, wo die Prognosen anders aussehen. Nein, das ist kein Haushalt, wo man wirklich stolz sein drauf kann. Und deshalb werden wir den auch nicht unterstützen. Wenn ich sehe, dass die Stadtwerke für das Gemeinwohl zuständig sein sollen und ich weiß,
Herr
dass
Mirke, 300.000 die drei Minuten
Euro,
sind rum.
Ja, ich komme auch zum Schluss, dass 300.000 Euro für eine Planungskosten investiert werden sollen, wo die Zahlen es nicht hergeben. Das ist Geldverschwendung ohne Haus. Und insofern wird man auch warten müssen, ob die Genehmigung des Haushalts durch die Kommunalaufsicht überhaupt entsprechend dazu kommen wird. Also aus diesem Grunde eine ganz klare Ablehnung dieses Haushalts, der so nicht mitgetragen werden kann. Schönen Dank.
Als nächstes kommt Frau Scheer.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sicherheit, Verlässlichkeit und Zusammenhalt. Das sind drei Begriffe, die wir in den bisherigen Redebeiträgen bereits des Öfteren gehört haben. Das sind auch drei Begriffe, die mit Blick auf die Verwaltung, sozusagen den Maschinenraum unserer Stadt, in besonderem Maße von Bedeutung sind. Die über 3.000 Mitarbeitenden in der Verwaltung sorgen mit ihrer Arbeit jeden Tag dafür, dass es in Osnabrück funktioniert. Dass es das bei aller Kritik tut, hängt maßgeblich von ihrem Tun ab. Deshalb an dieser Stelle zuerst einmal einen herzlichen Dank an alle, die bei der Stadt arbeiten. Wie alle Kommunen steht auch Osnabrück vor erheblichen Herausforderungen. Zwei wesentliche seien an dieser Stelle genannt. Das ist zum einen der Fachkräftemangel und zum anderen die spürbaren Veränderungen der Arbeitswelt. Im letzten Jahr konnten mehr als 250 Stellen nicht besetzt werden. Zugleich werden in den nächsten 10 Jahren über 800 städtische Mitarbeiterinnen altersbedingt aus dem Dienst ausscheiden. Und damit fast jeder dritte aktuell Beschäftigte. Angesichts dieser Herausforderung müssen wir die Stadtverwaltung schnellstmöglich zukunftsfest machen. Nach innen und nach außen. Denn nur so sichern wir Sicherheit, Verlässlichkeit und Zusammenhalt in unserer Stadt. Das erfordert finanziellen Einsatz, einen klaren Plan und vor allem auch die Bereitschaft und den Mut, neue Wege zu gehen. Der erste Punkt dazu. Innerhalb der Verwaltung geht es darum, das bereits im Dezember letzten Jahres beschlossene strategische Prozessmanagement endlich auf den Weg zu bringen. Für den Bereich der Organisationsentwicklung und Steuerung stehen im nächsten Jahr rund 2 Millionen Euro bereit. Punkt 2. Osnabrück muss smarter werden. Dabei fangen wir in Sachen Digitalisierung nicht bei Null an, sondern sind bereits auf einem guten Weg und fokussieren diesen mit der Schaffung weiterer Stellen, insbesondere im IT-Bereich. Dadurch verschlanken wir Prozesse und schaffen Erleichterungen, zum einen für Personal, aber auch für BürgerInnen. Punkt 3. Wir stellen Personal und finanzielle Mittel für die Gewinnung von Fachkräften bereit und schaffen weitere Möglichkeiten des Quereinstiegs. Wie das gehen kann, zeigt der Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien angesichts des Fachkräftemangels in den Kitas. Punkt 4. Wir unterstützen mobiles, projekt- und interdisziplinäres Arbeiten und Coworking-Arbeitsplätze, wie es sie zum Beispiel schon im Referat Mobile Zukunft gibt. Und schließlich muss die Stadt eine attraktive Arbeitgeberin für qualifizierte, motivierte und kreative Mitarbeiterinnen bleiben. Dafür investieren wir zusätzliche 15 Millionen Euro in das städtische Personal. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das nächste Jahr wird für den Bereich Personalverwaltung und Digitalisierung ein Schlüsseljahr. Es ist an der Zeit, die entscheidenden Weichen für die weitere Entwicklung zu stellen. Lassen Sie uns, Verwaltung, Politik und BürgerInnen, dafür an einem Strang ziehen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Dann jetzt bitte Frau Knabenschuh.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Keiter hat es vorhin schon angesprochen, dass wir unsere Aufmerksamkeit jetzt wieder mehr auf die berufsbildenden Schulen richten wollen. Dafür sind im kommenden Haushalt Gelder sowohl für die Sanierungsplanung als auch für die Ausstattung enthalten. Aber verglichen mit den Kosten, die uns für die Beseitigung des Sanierungsstaus in Zukunft ins Haus stehen, sind diese Summen, die wir jetzt heute beschließen, sehr gering. Dennoch markieren sie einen guten Start für die kommenden Instandsetzungen der BBS. Nachdem wir mit großem finanziellen Einsatz unsere Oberschulen auf einen guten Weg gebracht und die Planung für die Montessori- und Anne-Frank-Schulen in Griff genommen haben, dürfen BBS nicht weiterhin anstehen. Und wenn es kein Lippenbekenntnis bleiben soll, dass wir alle Anstrengungen unternehmen wollen, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen, dann stehen hierfür die berufsbildenden Schulen in der vordersten Linie und brauchen dafür dringend unsere Unterstützung, wo immer es uns als Kommune möglich ist. Ich bin sehr froh darüber, dass wir uns in diesem Punkt alle einig sind, also lassen Sie uns da dranbleiben. Ein weiterer nicht unerheblicher Kostenfaktor sind unsere Grundschulen. Es ist schon angesprochen worden, heute beschließen wir die Umwandlung der letzten Grundschulen zu Ganztagsschulen. Damit sind wir den rechtlichen Vorgaben so weit voraus, dass wir in Niedersachsen als Vorreiter dastehen. Und auch wenn wir nicht alle Schulen und sofort und optimal ausbauen können, sprechen wir dennoch von Investitionen in Höhe von vielen, vielen Millionen. Es gibt noch 2 weitere Punkte, die ich ansprechen möchte und die mir am Herzen liegen. Das eine sind die Senior Partners in School. Hier unterstützen wir die ehrenamtliche Tätigkeit von Menschen, die in unseren Schulen als Ansprechpartner und Mediatoren arbeiten. Sie haben einen niedrigschwelligen Zugang zu unseren Schülern und unterstützen damit die Arbeit der Schulsozialarbeiter nicht unerheblich. Das ist eine Arbeit, die in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist und die mittlerweile für alle Schulformen von zunehmender Bedeutung ist. Der andere Punkt ist die Unterstützung von GRIPS und Co. Der Verein kümmert sich um hochbegabte Kinder. Auch diese Kinder brauchen dringend Unterstützung. Wenn hochbegabte Kinder nicht gefördert und geleitet werden, führt das nicht selten zu Leistungseinbrüchen bis hin zu Leistungsverweigerung oder im schlimmsten Fall Verhaltensauffälligkeiten. Und wenn wir es ernst meinen, wenn wir sagen, dass schulische Erfolge nicht vom Elternhaus und vom sozialen Umfeld abhängen dürfen, so schließt das selbstverständlich auch hochbegabte Kinder mit ein. Auch über diese beiden Punkte sind wir uns offensichtlich alle einig. Und dass wir uns auch über die Dinge einigen können, über die wir uns anfangs nicht so einig waren, zeigen die Gelder, die jetzt für die Schulentwicklungsplanung eingestellt werden, also letztlich auch hier eine gute Entscheidung. Und lassen Sie mich tagesaktuell vielleicht noch hinzufügen, was jetzt nicht in meinem Manuskript steht.
Was auch heute nicht mehr ganz in die Redezeit passt.
Heute ist die PISA-Studie herausgekommen. Wir sollten vielleicht uns davon verabschieden, als beschulbare Voraussetzungen anzunehmen, dass Kinder sich über den Kopf an das Ohrläppchen greifen können, aber die deutsche Sprache nicht beherrschen. Vielleicht haben wir da noch ein bisschen Nachholbedarf, dass wir da noch eingreifen können. Mit herzlichem Gruß an die Legislative. Dankeschön.
Jetzt gebe ich zum Schluss der Oberbürgermeisterin das Wort und dann steigen wir in den Abstimmungsmarathon ein.
Herr Ratsvorsitzender, liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, ich habe in der Tat lange überlegt, ob ich überhaupt noch etwas sagen soll, aber mir ist das am Ende dieser sehr sachlichen und, naja, zu Teilen auch schon harmonischen Debatte durchaus wichtig. Ich habe hier heute aus allen Teilen des Rates vieles gehört, wo, glaube ich, jeder von uns einen Haken machen kann, dem wir so zustimmen können, was wir mittragen können. Und das ist dann vielleicht schon auch noch mal was Besonderes und steht vielleicht im Zeichen dieses Friedensjahres noch mal in einer ganz besonderen Art und Weise. Teilweise könnte ich sogar Aussagen zitieren oder auch künftig zitieren, die hier im Haus getroffen worden sind. Beispielsweise Aussagen, wie katastrophal eigentlich dieser Haushalt ist, den wir Ihnen vorlegen, wie katastrophal dieses Defizit ist mit minus 75 Millionen im jetzt vorliegenden Plan. Da fehlen einem tatsächlich die Worte. Wir haben das beim letzten Haushalt, bei der letzten Haushaltseinbringung schon gesagt, dass wir uns das gar nicht vorstellen konnten. Aber jetzt ist es eben noch schlimmer gekommen. Das Gleiche gilt für die Situation der Krankenhäuser dieser Stadt. Die Stehensen ist in aller Munde, aber wenn wir ehrlich sind, geht es unserem Klinikum nicht wirklich besser. Allerdings stehen wir hier als Stadt noch als Partner zur Seite und tun das, was nötig ist, was andere eigentlich tun müssten. Und da müssen wir gemeinsam weiterhin laut sein, damit insbesondere der Bund, aber auch in Teilen das Land, zumindest im Bundesrat, jetzt endlich in die Puschen kommen und es nicht erst Viertel nach zwölf werden wird, wie Frau Hamburger das Reis gerade mit fünf nach zwölf gesagt haben. Ich glaube, die Zeit ist deutlich überschritten. Ich teile auch die kritischen Aussagen, die hier in Teilen des Rates getroffen wurden, zu der Vielzahl der Baustellen, zu der Dauer der Baustellen. Ja, und ich glaube, ich bin sicher, dass es besser geht in der Koordination und dass wir hier gemeinsam besser werden können, auch mit Blick auf die Kommunikation unserer Baustellen. Denn die Baustellen sind nötig. Da passt dann die andere Seite des Hauses wieder dazu, damit wir erst besser werden können, braucht es Baustellen, damit wir die verschiedensten Herausforderungen schaffen werden können. Auch das Gleiche gilt für den Fachkräftemangel, den wir Land auf Land ab beklagen, der auch hier in der Verwaltung gilt. Und wenn Sie heute dem Stellenplan zustimmen und ja, es ist wieder eine Mehrzahl an Stellen, die dazukommt, dann ist es vielleicht ein bisschen Trost, wenn ich Ihnen heute sage, lassen Sie uns alle die, die wir jetzt noch sinnvoll brauchen können, die uns weiterhelfen bei der Bewältigung der Aufgaben einstellen, die gut sind, die qualifiziert sind. Wir werden in den nächsten 10 Jahren, auch das ist gefallen, einen Großteil unserer Mitarbeitenden verlieren. Und dann brauchen wir jeden, der gut ist, der leisten will und kann, um die Aufgaben der Daseinsvorsorge und die sonstigen Aufgaben der kommunalen Ebene noch erfüllen zu können. Von daher werden wir zwangsläufig im Personalbereich zu Einsparungen in den nächsten 10 Jahren kommen werden, auch wenn wir es dann gar nicht unbedingt mehr wollen und brauchen können. Auch die Themen Digitalisierung sind angeführt. Die gesamten Herausforderungen, die kommunale Ebene hat, erscheinen einem manchmal, und auch das kann ich schon fast nicht mehr hören, wie die Multikrise, die in aller Munde ist. Und am Ende trifft es immer die Kommune. Das eint uns Kommunen, auch in Niedersachsen. Und ich kann Ihnen sagen, wenn wir uns im Städtetag immer mal wieder treffen, dann reden wir immer über die gleichen Themen. Das sind gerade die von mir genannten. Es geht um das Haushaltsdefizit. Und auch dort stehen wir in der Bench mit den anderen großen Städten in Niedersachsen vergleichsweise normal bis gut da. Es sind die Themen Fachkräftemangel, Digitalisierung, Gesundheitsversorgung. Das sind eben die Themen dieser Zeit, genauso wie Wärmewende und die Frage, wie geht es eigentlich mit den kommunalen Energieversorgern weiter. Das eint uns und damit neidet keiner den anderen, weil er mal ein Stück besser ist oder schlechter. Aber worum mich die Kollegen durchaus beneiden, das ist das, was Sie jetzt hier gleich machen. Sie verabschieden gemeinsam einen Haushalt, egal ob es eine klare Mehrheit in diesem Haus gibt oder nicht. Und das ist wirklich bemerkenswert. Das ist wirklich bemerkenswert und das ist nach meiner Kenntnis einmalig in Niedersachsen. Und ich habe es von mehreren Oberbürgermeisterkollegen schon gehört, dass das eben nicht selbstverständlich ist. Und ich bin schon gefragt worden, wie kriegst du denn das hin? Ich habe dann gesagt, da brauchte ich gar nichts für tun. Die sind vernünftig in der Stadt Osnabrück und machen das quasi von ganz alleine. Das hat hier Tradition und ist gar nicht der Multikrise geschuldet, sondern das macht man vor Verantwortung vor der Stadt. Und dafür, deswegen möchte ich das hier auch nochmal ausdrücklich sagen. Sie haben es zwar schon mehrfach gesagt, aber das ist nicht selbstverständlich und da gebührt Ihnen allen, natürlich den Verhandlungsführern, dem Finanzausschussvorsitzenden, dem Ratsvorsitzenden, ein großes Dankeschön. Aber Sie alle sind bereit, da hier und da über den eigenen Schatten zu springen. Und das ist gut und das sorgt dann auch dafür, dass wir die Aufgaben der Zukunft gemeinsam mit Sicherheit gut bewältigen können. Ich möchte an der Stelle aber auch einen Dank an das eigene Haus, also an die Verwaltung richten, zuallererst an die Finanzverwaltung. Und an der Stelle möchte ich Thomas Philipp entschuldigen, der ist heute erkrankt. Heute Morgen, das war nicht zu verantworten, dass er trotz Haushalt sich hier herschleppt, wäre für uns alle, glaube ich, nicht gut gewesen. Und von daher die Entschuldigung hier an der Stelle. Ich meinte, was die Ansteckungsrate angeht, die Welle geht ja eh durch alle Kreise. Von daher wünschen wir ihm gute Besserung, dass er schnell wieder an Bord kommt. Aber auch ein Dank an Herrn Hensler und sein gesamtes Team. Auch für die Kollegen ist das manchmal hart, diese Haushaltsverhandlungen auszuhalten. Denn auch da geht es ja manchmal dann etwas sachfremd zur Sache, wenn ich das so sagen darf. Aber der Einigung ist dann das oberste Ziel. Von daher ertragen wir das mit Fassung und begleiten das auch weiterhin gerne. Aber ich möchte ausdrücklich auch das gesamte restliche Haus außerhalb dieser Situation Haushaltsberatung hier einmal ansprechen. Auch das ist von Ihnen gerade schon gemacht worden. Die Aufgaben sind mannigfaltig, die Herausforderungen riesengroß. Und gerade die Kollegen, die Tag ein, Tag aus wirklich ganz vorne stehen, in erster Reihe stehen, im Bürgerkontakt, auch wenn es mal nicht gut läuft. An die sollten wir ganz ausdrücklich denken. Das ist alles andere als selbstverständlich, dass die manchmal den Rücken gerade machen, wo sie Dinge von anderen ausbaden müssen. Und das will ich an dieser Stelle bitte auch entsprechend unterstützt wissen. Da geht das Dank an alle Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung und natürlich auch im Konzern Stadt, dass sie das Haus beisammenhalten und dazu beitragen, dass wir die kommunale Ebene so gut repräsentiert bekommen und die Aufgaben hier auch so gut erfüllen. Herzlichen Dank und ich hoffe, wir kriegen das jetzt sehr zügig abgestimmt, damit am Ende das Gute steht, dass möglichst viele hier im Haus dann dem Haushalt auch zustimmen können. Vielen Dank.